Apostelgeschichte 23 sind wir jetzt. Apostelgeschichte. Machen süchtig. Apostelgeschichte 23. Seite 1165 im Neuen Testament. 4 weiter zurück. Hm? Ah ja, doch, kommt hin. Okay. Also, Paulus steht jetzt vom Hohen Rat. Der Hohe Rat, das sind so die religiösen Führer damals gewesen von Juden. Das waren Pharisäer und Sadduzäer zum größten Teil. Ne? Und Schriftgelehrte waren noch dabei. Und noch ein paar andere Grüppchen, aber es wurscht. Aber jedenfalls die Pharisäer und die Sadduzäer, so waren so die großen Leute, die gesagt haben, so muss Glaube aussehen. So wird Gottes Wort definiert, so muss man leben als Gläubiger. Ne? Haben wir auch im Christentum, wissen wir alle. So. Und die Pharisäer, das waren so mehr die heute vielleicht katholische Kirche. Ne? So die haben unter Christen, so, das waren die, die an die Auferstehung geglaubt haben, an die Jungfrauengeburt. Okay, das ist Quatsch. So, und die Pharisäer haben da nicht dran geglaubt. Aber an Auferstehung nach dem Tod, an Engel, an Wunder, an Heilung und so weiter. Alles Übernatürliche, das Gottes macht. Ne? So, die Sadduzäer, das waren eher die Evangelikalen heute. Ne? Das waren die, die gesagt haben, Wunder gibt's nicht. So ein Engel gibt's nicht. Oh, Evangelischen. So ein, natürlich nicht alle, nicht wieder gerichtet fühlen. So ein, aber die, wo wir wissen, die sagen, wo es lang geht und wie Kirche aussieht. Ne? So ein, und das sind nicht unbedingt die Gläubigen, sondern ich rede hier eher von den Systemen. Und das ist nicht das, was ich richte oder so, sondern das, was wir im Fernsehen und in der Öffentlichkeit sagen, wie Glaube aussieht. So, also, ja, richte ich hier gerade niemanden, sondern gebe eher ein Statement, ein Zitat von ihnen selber. So, genau, das ist eher die moderne evangelische Kirche, ne, die Protestanten halt, so ein Wunder gibt's nicht, so ein, das sind alles nur Geschichten, der Heilige Geist, den gibt's nicht, so ein, die Auferstehung nach dem Tod gibt's nicht, Jesus kommt doch nicht wieder oder so und so weiter, so ein, und so waren eher die Sadduzäer drauf. Von daher war immer eine riesengroße Spannung zwischen Pharisäer und Sadduzäern, ne? Und im Neuen Testament, in den Evangelien, da sehen wir auch, dass Jesus eigentlich nur Probleme mit denen hat. Die Römer lassen ihn in Ruhe, wollen ihn nicht antasten, sehen keine Unschuld, ne? So selbst die Kaiser nicht, so, weil Jesus sagte, gib dem Kaiser was des Kaisers und Gott was Gott ist, ne? Schicker. Habe ich heute bekommen. So, aber, ja, lebt euer Leben komplett mit Gott in der Welt, ne? Gibt keinen Anstoß. So, die einzigsten Feinde, die Jesus hatte oder Probleme, das waren halt die, deren Haus, das sie gebaut haben, zu einstürzen drohte, so weil Jesus genau das Gegenteil gelehrt hat. Jesus hat gelehrt, Gott ist ein Vater. Gott ist ein Gott der Liebe und der Gnade. Gott ist jemand, der weiß, dass wir die Gesetze nicht halten können. So, und deswegen hat er sich selbst geschickt, als Sohn, als Mensch, als Schöpfung, in Stellvertretung für uns Menschen. Ne? So ein, damit er bezahlt und den Weg geht, den wir nicht gehen können. So ein Gott will ein neues Leben schaffen, eine Wiedergeburt. Ne? Ein zweiter Adam, wie wir es in Hebräer gehört haben, so ein geistliches Wesen, das ewig bleibt, das einen neuen Leib noch kriegt, dann, so wenn es an dem Ort, wo es hingehört, ewig mit Gott. So ein, das heißt, Gott geht es gar nicht um Geld und Gott geht es überhaupt nicht um Werke. Das war eigentlich Jesus' Hauptbotschaft. Sondern Gott geht es um eine persönliche Beziehung mit ihm. Ne? Dafür hat er uns gemacht und dafür baut er für die Ewigkeit. Ne? Und es gab natürlich ziemlich krasse Probleme. Und alle seine Jünger standen genauso vor Gericht wie Jesus, so wie Paulus jetzt hier vom Hohen Rat. Diese Juden, diese gesetzlichen Juden, waren halt die, die Paulus überhaupt in die Situation gebracht haben. Ne? Die wollten ihn gleich umbringen, haben es aber nicht geschafft. Und jetzt Vers 1. Da sah Paulus den Hohen Rat eindringlich an, also er steht jetzt vor diesen Großen des Glaubens, eindringlich an und sprach: Ihr Männer und Brüder, ich habe mein Leben mit allem guten Gewissen vor Gott geführt bis zu diesem Tag. Krasses Statement, oder? Ich kann das von mir nicht sagen. Ich meine, wir wissen, Paulus, als er noch Saulus hieß, ne, da stand er da und hat zugestimmt und hat gesagt, ja, steinigt Stephanus. Ja, so ein Saulus, so ein, war auf dem Weg und hat alle möglichen Leute, Christen, alle Wiedergeborenen rausgeholt, so aus den Häusern, Kinder, Frauen und erwachsene Männer, so ein, und doch, was weiß ich, ist ja wurscht. So jedenfalls hat er alle rausgeführt, die an Jesus glauben und wiedergeboren sind und hat sie ins Gefängnis werfen lassen, geißeln lassen, so ein, oder zum Tode verurteilt. Ne? Stephanus war dann nicht der Einzige. So ein, und trotzdem sagt er hier, ich habe mit allem guten Gewissen vor Gott gelebt, bis zu diesem Tag. Ne? Und ich glaube, das ist eine krasse Botschaft und eine wichtige Botschaft, so, weil er war Pharisäer und er war einer der größten Pharisäer mit. Ne? So ein, aber er hat alles mit gutem Gewissen getan. Das, was er geglaubt hat, das hat er auch gelebt. Ne? Vor Gott war er, hatte er ein gutes Gewissen. Ne? Und ich als Christ, ich denke oder tue oft Sachen oder sollte nicht dort sein oder was weiß ich, die Menschen lieber meiden sollen, aber weißt du, und habe dann manche Entscheidungen, die ich treffe, da habe ich kein gutes Gewissen bei. Ne? Oder schlechte Gewissen kommt dann später. So ein, weißt du, weil, oder ich bin in einem Gespräch mit jemandem und ich weiß, es würde mich jetzt erniedrigen oder, naja, mal blöd gesprochen, halt so ein, irgendwie von der persönlichen Verhalten so ein, irgendwie niedriger machen vor demjenigen. Ne? So ein, wenn ich meinen Glauben jetzt einfach, wenn ich einfach ausspreche, was ich glaube, ne? Wovon ich überzeugt bin, was für mich wahr ist. So ein, also schweige ich lieber oder rede drumherum aus Angst. So nicht meinen guten Namen zu verlieren oder sonst was. So ein, weißt du, aber Paulus, das war halt so ein Typ, ne? So ein, ich meine, das war ein absoluter Dickkopf. Ob er richtig oder falsch lag, der hat halt das gemacht, woran er geglaubt hat. Ne? Egal was es kostet, ob er gesteinigt wurde oder geschmäht oder sonst irgendwas, ins Gefängnis kam. So ein, das war halt echt ein Sturkopf. Ne? So ein, aber manchmal würde es uns ganz gut tun, glaube ich, uns Christen, so ein bisschen sturer zu sein, so ein, und einfach zu sagen, mir ist es wichtig, einfach vor Gott ein gutes Gewissen zu haben. Und das Schöne ist, wenn du wirklich falsch liegst, oder ich, ne, wenn du deinem Gewissen folgst und einfach sagst, das glaube ich, davon bin ich jetzt überzeugt, das ist für mich richtig, also gehe ich auch den Weg, ne, so ein, und du bist wirklich falsch, so dann sagt Paulus zu uns in irgendeinem Brief, weiß jetzt nicht wo, naja, wenn es dir an Weisheit mangelt, so ein, und du wirklich falsch liegst, dann wird Gott dir das schon noch zeigen, wenn es wichtig ist. Ne? So, und dann wird er uns halt das erklären, warum wir falsch liegen. So ein, aber Mann, das ist wirklich ein Geschenk, das wir haben. Ne? So ein, und wir haben uns überhaupt nicht einmal zu schämen für das, woran wir glauben. Und Paulus steht jetzt hier. Und das ist krass, weil Pharisäer und Sadduzäer hatten nie irgendwas gemeinsam. Ne? Die haben sich immer gemieden und gehasst. So ein, da war immer Krieg zwischen den beiden. Das ist wie Israel und die Nachbarländer. Ne? Immer Streit. So ein, aber hier sind jetzt beide vereint, ne? So ein, als Gemeinschaft zusammen. So ein, und dieses Band, diese Mauer ist zerrissen. Hey, und das ist super gefährlich. Das, was Feinde zusammenbringt, so ein, das ist ein gemeinsamer Feind. Ne? So, und das ist so das Gefährliche, was wir, oder was ich immer wieder in der Gemeinde sehen kann. So, ne, was, oder in der Ehe, oder in Freundschaften, oder auf Arbeit, oder sonst wo, ne, so, in irgendwelchen Beziehungen mit Menschen. So, lass nicht zu, dass, wenn irgendjemand was hat gegen jemand anderen, so, dass du dich damit reinspannen lässt. So, Gemeinden sind halt schon zerbrochen, weil sie, einen gemeinsamen Feind hatten, ne? Und sind zusammen los. Und ich bin so dankbar für das, was Gott uns lehrt, ne? Was der Heilige Geist uns jeden Tag zeigt und wovon er uns überführen will, immer wieder so, dass bei uns nicht mehr irgendwie ein Kämpfen gegen einen Feind Vorrang hat, so, sondern Liebe und Gnade. Ne? Das ist das, was neugeborener Mensch ausmacht. Das ist das, was der Heilige Geist will für uns. Und er sagt, lieb deine Feinde. So. Und wenn du irgendjemanden hast, der tierisch auf den Zeiger geht, ne, wir haben auch so jemanden, so einen, dann heißt es für mich als Neugeborener nicht sauer zu sein und verletzt, weil es einfach ein Arsch ist, so, sondern meinen Feind zu lieben. Das heißt, mit Respekt entgegenzukommen, für denjenigen zu beten, so mit Respekt zu antworten oder mit Respekt die Klappe zu halten, so selbst wenn ich recht habe, so ist auch nicht so diese Feindschaft zu schüren. So. Und wir haben das jetzt gemerkt, so, da war eine Situation, kann ich jetzt nicht näher drauf eingehen, aber im Endeffekt, heute Nacht um 4 bin ich wach geworden, weil ich von den Personen geträumt habe. Ne? So, und keine Ahnung, Gott hat mich total geführt. So, hat mir gezeigt, hey, das war einfach nur Satan. So, und das war er. So, hey, und das passiert so schnell, dass man einfach sich gehen lässt und einfach sich hingibt, ne, und vergisst, das zu sein, was man eigentlich ist. Laut Gottes Wort jetzt und dem Heiligen Geist. Weißt du, da ist einfach nur eine Pflanze vom Balkon runtergefallen, vom Nachbarn ganz oben, nicht böswillig. Ne, so, und die Nachbarn da drunter, jetzt erkläre ich es doch, aber ist ja wurscht. Aber die Nachbarn drunter, also ich habe hier unseren Balkon hinten sauber gemacht und so, und da lag halt diese große Pflanze. Dann habe ich sie halt so ins Gebüsch geschmissen, nicht bei gedacht. Ne? So, und dann. Ne, ich erkläre das jetzt nicht, ist doof. So, jedenfalls, Satan kommt manchmal mit einer kleinen Blume und macht daraus einen Riesenkrieg. Und alles, was Gott gebaut hat jetzt schon, in diesem ganzen Zeit, wo wir hier wohnen, das ist alles zerstört in 10 Sekunden, wo ich meine Klappe aufmache. Ne? So, und kämpfe. So, oh naja, Gott ist stärker, Vers 2. Aber der Hohepriester Ananias, der befahl den Umstehenden, ihn aufs Maul zu auf den Mund zu schlagen. Entschuldigung. Hohepriester Ananias. Von der Geschichte her wissen wir, super berühmter Hohepriester. Sehr mächtig, sehr viel Einfluss. So ein spezieller Mann, so ein Hohepriester gab es nur einmal im Jahr, durfte der Hohepriester ins Allerheiligste. Es gab nur einen Hohepriester immer. Ne? So ein. Und damals in der Zeit war es so, dass das vererbt wurde an die Kinder. Ne? Also war eine Familie immer ohne Hohepriester. Und dieser Ananias, das war ein ganz spezieller religiöser Sack. So, weil das war der, der auf die Idee kam, mit dem Glauben und mit dem Namen Gottes Geld zu machen. Ne? So, das war ein Mann, der nur auf Macht aus war. So, das war ein Mann, der wegen dem Jesus im Tempel stand. Ne, wisst ihr noch, so mit der Peitsche und diese Traumverkäufer und Geldwechsler und so da rausschmiss, ne, und gesagt hat, hey, das ist ein Gebetshaus hier und keine Wechselstube. So, bei Ananias kam nämlich auf die clevere Idee, so, weil Gott hat ja in seinem Gesetz gesagt zu seinem Volk, einmal im Jahr kommt er und schlachtet, ne, damit eure Sünden vergeben sind. Also bringt das beste Lamm oder die beste Taube, wenn ihr kein Lamm habt, ne? So, und bringt das beste Tier zum Altar und lasst es opfern, dann sind eure Sünden vergeben. Ne? Und so kamen die Bauern und haben ihr Bestes gebracht, was sie hatten. Und mehr wollte Gott nicht. Ne? Aber Ananias und die Priester so, und haben sich das angeguckt und haben gesagt, oh, da ist ein kleiner Fleck oder eine kleine Falte. Das Tier ist behindert, das ist unrein, das darf nicht geopfert werden. Also müsst ihr eins von uns kaufen. Also mussten die Leute ziemlich tief in die Tasche greifen. Ne? So, das war das, was Jesus so sauer gemacht hat, dass er einfach alles zerstört hat. Und das ist nun mal das, was leider aus Religion und ohne Gott bauen auch entsteht. Ne? So Männer, die sich erniedrigen sollten, weil sie die Größten sein müssen, weil Gott so berufen hat. Ne? So werden zu den Größten, ne? So, und haben viel Macht und Einfluss. So, und der Glaube wird immer teurer, ne? So, man muss immer mehr tun, damit Gott einen liebt und man errettet bleibt. Ne? So, Jesus hat es gehasst, Gott hasst das, ich auch. Ne? Und ich glaube, jeder Wiedergeborene sollte das wirklich hassen, so, und auch beim Namen nennen. So, weißt du, genau diese Ananias sitzt jetzt hier. Ne? Nur Macht und Geld. So, das ist das, was er will. So, und das hat er auch. Und laut Gesetz musste jemand verurteilt werden und dann durfte er maximal als Strafe auf dem Rücken geschlagen werden. Ne? So, aber dieser Ananias, der sitzt hier, ne, und da siehst du schon, dass er berauscht ist von seiner Macht und sagt, schlag ihn auf den Mund. War absolut verboten in Gottes Wort. Da sprach Paulus zu ihm, hey, Gott wird dich schlagen, du getünchte Wand. Du sitzt da, um mich zu richten nach dem Gesetz und du befiehlst, mich zu schlagen gegen das Gesetz. Ne? Also Paulus, ich liebe das an ihm. Ich meine, der hat keine Fusseln vom Mund. Ne? So, der redet, was er denkt, wovon er überzeugt ist. Und das ist eigentlich ziemlich frech, was er hier sagt, so, weil du getünchte Wand, das bedeutet eigentlich so viel wie du Sack Knochen. So ein, du bist außen lebend und innen ist nur der Tod zu finden. So, weil die getünchte Wand, das waren keine Mauern, sondern getünchte Wände gab es nur bei Gräbern. Weil Gott hat ja gesagt, dass man sich unrein macht, wenn man eine Leiche anfasst. Ne? So von daher, oder war das zumindest die Überzeugung damals? So, von daher haben sie ja alle Gräber, die Steine und hier die größeren für die reicheren, so ein weiß getüncht. So, und so konnten sie einen großen Bogen nehmen, weil sie schon gesehen haben, beziehungsweise war das wie Kalkkreide so, ne? So, und wenn du dran kamst, dann mit einem Schuh oder mit deinem Gewand oder so, dann hast du so eine weiße Stelle gesehen und wusstest, oh Mann, ich bin verunreinigt, ich muss jetzt zum Priester gehen und mich reinigen lassen. Gab es so ein Ritual. Also sagt Paulus hier, so ein, du Leiche, ne, du bist ein Grab und das, was du verteilst, ist nicht Leben. So, das darf man natürlich nicht gegen Hohepriester sagen. Ne, das ist so wie beim Katholiken vielleicht der Papst. So, lesen wir mal. Und die Umstehenden und sprachen, nee. Doch. Die Umstehenden aber sprachen, schmähst du den Hohepriester Gottes? Da sprach Paulus, oh. Ich wusste nicht, ihr Brüder, dass das der Hohepriester ist, denn er steht ja geschrieben, über den Obersten deines Volkes sollst du nichts Böses reden. Und ich glaube, Paulus lügt hier nicht, so, sondern wir wissen aus den Briefen, dass er irgendwie Probleme hatte mit den Augen. Entweder war total blind oder konnte kaum noch was sehen. Ne? Er sagt zu einer Gemeinde, sagt er, ich weiß, ihr würdet euch sofort die Augen ausreißen, mir geben. Ne? So, oder es gibt mehrere Stellen, ist jetzt auch egal. Ich denke jedenfalls, dass es so ist. Ne? Und ich glaube wirklich, dass er nicht gesehen hat, mit wem er da redet, sondern schlag ihn aufs Maul, ne? Und da hört halt nur diese Stimme von diesem Typen und fängt an zu reden. Ne? So ein, weißt du, und du musst da echt aufpassen, weil es steht wirklich geschrieben, dass wir die über uns gestellt sind, ehren sollen und respektieren sollen, ne? Und achten sollen. Und das ist manchmal echt schwer. So gerade, da ist jeder mit drin. Dein Mann, dein Lehrer, deine Eltern, so dein Chef, die Regierung, die Polizei, der Hausmeister vielleicht nicht, aber der Besitzer vom Haus. Ne? So, in der Gemeinde hat Gott eine bestimmte Ordnung gegeben. Ne? So, dann musst du die Leiter oder die Diakone ehren. Ne? So, aber weil Gott sagt, ich habe die eingesetzt. Und ich habe die bestimmt. Ne? Das heißt, wenn die Probleme haben, weil die einfach nicht richtig laufen oder nicht gute Leiter sind oder nicht in Gottes Namen irgendwie was tun, ne? Auch wenn wir die nicht ehren und respektieren, so dann heißt es, wir ehren und respektieren Gott nicht. Ne? So, das heißt, wir sind ihm ungehorsam, weil er sagt, er hat jeden Einzelnen eingesetzt und er sagt, wir sollen gehorsam sein und ein gutes Zeugnis in jedem, außer wir sollen irgendwas tun, was gegen Gottes Wort ist, gegen das, was Gott uns geboten hat. Ne? So, dann sollen wir sagen, mit Respekt, nein, tue ich nicht. So wie, wenn wir Juden wären, dann müsste ich sagen zur Regierung in Deutschland, dann muss ich Deutschland verlassen, Gott hat mir gesagt, ich soll mein Kind beschneiden lassen. Ne? So. Und die Juden werden auch Deutschland dann verlassen. Aber das ist eine andere Geschichte. So. Du musst Gott mehr ehren als den Menschen. Aber die Menschen über dir sind verpflichtet zu ehren, ob wir sie mögen oder nicht. Und sogar wenn sie so so ein Herz haben wie Ananias. Da aber Paulus wusste, dass ein Teil aus Sadduzäern und der andere aus Pharisäern bestand, rief er in den Ratsversammlungen hinein: Ihr Männer und ihr Brüder, ich bin ein Pharisäer und der Sohn eines Pharisäers. Wegen der Hoffnung auf die Auferstehung der Toten werde ich gerichtet. Also super clever. Eine Weisheit, die der Heilige Geist mir geben kann. Das sind zwei Feinde, die sich zusammengeschlossen haben, weil sie jetzt ein gemeinsames Ziel haben, einen Feind. Ne? So ein, und da ist die Doktrin, die man selber hat, erstmal nicht mehr wichtig. So ein, und das ist super clever von Paulus, dann einfach da wieder diese Spaltung reinzubringen, wieder zu erinnern, das, wo die Unterschiede sind. So ein, und er sagt halt, ja, ihr glaubt, wenn ihr tot seid, seid ihr tot. So ein, ne? Ich stehe hier nur wegen der Auferstehung der Toten. So. Als er aber dies sagte, entstand ein Streit zwischen Pharisäer und Sadduzäer und die Versammlung spaltete sich. Die Sadduzäer sagen nämlich, es gebe keine Auferstehung, auch weder Engel noch Geist. Die Pharisäer aber bekennen sich zu beiden. Dann entstand aber ein großes Geschrei und die Schriftgelehrten von der Partei der Pharisäer standen auf, stritten heftig und sprachen, also wir finden überhaupt nichts Böses an diesem Menschen. Wenn aber ein Geist zu ihm geredet hat oder ein Engel, so wollen wir nicht gegen Gott kämpfen. Da aber ein großer Aufruhr entstand, befürchtete der Befehlshaber, Paulus könnte von ihnen zerrissen werden. Also die eine Seite da am Paulusarm, die andere Seite da. Ne? Paulus mittendrin. Und er befahl der Truppe herabzukommen und ihn rasch aus ihrer Mitte herauszuführen und ihn in die Kaserne zu bringen. Also die Römer greifen ein und sagen, wow, so ein Stopp. So, das ist ein Römer, wir müssen ihn beschützen, sonst sind wir dran. Aber in der folgenden Nacht trat der Herr zu ihm und sprach, sei getrost, Paulus, denn wie du in Jerusalem von mir Zeugnis abgelegt hast, ja, so sollst du auch in Rom Zeugnis ablegen. Ja, das ist Gott. Ich meine, Paulus, wissen wir noch, wurde gewarnt, geh nicht nach Jerusalem, so weil, Mann, so ein, du wirst da nur Probleme haben. Ja. Aber Paulus, sein Herz war, nee, das ist der Weg, den ich jetzt gehen soll, und ich muss nochmal, bevor ich sterbe, muss ich nochmal meinem eigenen Volk sagen, dass ihr Messias schon da ist. Ne? So, und das ihn annehmen müssen. So, er kriegt Probleme, er wird geschmäht, er wird gefoltert, er kommt in den Knast, er muss sich verantworten vor jedem und allem und niemand hört ihm richtig zu. Weißt du, und das Krasse ist, ich meine, er sitzt jetzt da im Gefängnis, ne? So, und er denkt, überhaupt keine Frucht. Ne? So nur Schmähung. So, ich kann überhaupt nicht sehen, dass ich irgendwie jemanden erreicht habe jetzt hierher. So. Aber weißt du, Gott ist das egal. Wenn du überzeugt bist und wenn du den ersten Schritt tust in deinem Glauben und wirklich einen Glaubensschritt machst und sagst, Mann Gott, du bist größer als ich und du bist größer als meine Angst oder meine Sorgen oder alles das, was ich habe, Angst habe, nicht zu bekommen, so wenn ich dir folge. Ist egal, ich glaub dir und du bist erste Stelle. So. Weißt du, Gott kommt, Gott berührt und Gott stärkt. Und Gott sagt, hey Paulus, hier ist nicht das Ende. Ich will dich noch an einen anderen Ort bringen und deswegen bist du gerade hier. So. Als es aber Tag geworden war, da rotteten sich etliche Juden zusammen, verschworen sich weder zu essen noch zu trinken, bis sie Paulus umgebracht hätten. Ein dummer Schwur. Würde ich nie tun, sowas. So. Es waren aber mehr als 40, die diese Verschwörung gemacht hatten. Diese gingen zu den obersten Priestern und Ältesten und sprachen, wir haben uns mit dem Fluch verschworen, nicht zu genießen, bis wir Paulus umgebracht haben. So werdet nun ihr samt dem Hohen Rat bei dem Befehlshaber vorstellig mit der Bitte, dass er ihn morgen zu euch hinabführen soll, indem er so tut, als ob ihr eine Sache genauer untersuchen wollt. Wir aber sind bereit, von der Ecke ihn umzubringen, bevor er ankommt. Als aber der Sohn der Schwester des Paulus von diesem Anschlag hörte, und das ist schon cool, oder? Ich meine, der Sohn von der Schwester von Paulus, so steht da irgendwie mittendrin und Gott führt den dorthin. Ne? Und er hört's und er kommt, er kam und ging in die Kaserne und er berichtete es dem Paulus. Da rief Paulus einen der Hauptleute zu sich und sprach, führe diesen jungen Mann zu dem Befehlshaber, denn er hat ihm etwas zu berichten. Ich habe keine Angst. So ein Gott hat gesagt, er lässt uns in vielerlei Anfechtungen und Versuchungen rein. Und wir werden, wenn wir ihm nachfolgen, früher oder später Verfolgung erleiden oder auch verzichten müssen. Ne? So, und auch Menschen begegnen, die irgendwie krank sind von ihrer Sünde und uns wehtun wollen, nur weil wir glauben. So, Ne, so blind sind einfach für Liebe und Gnade und Licht und Güte. Ne, die das überhaupt nicht mehr wollen und akzeptieren wollen und in dem das Böse sehen. Ne? So, weißt du, aber Gott sagt, hab keine Angst, steh zu mir, vertrau mir und ich weiß dich aus jeder Situation zu befreien und zu warnen. Und ich werde dich vorbereiten und ich werde dich beschützen. Und ich erfahre das jeden Tag so und ich weiß, dass das stimmt. So wie wir alle bestimmt. Vers 17. Da rief Paulus einen der Hauptleute zu sich und sprach, nimm den jungen Mann zum Befehlshaber und berichte. Der hat nämlich was zu sagen. Vers 18. Denn nahm ihn, führte ihn zu dem Befehlshaber und sprach, ja, der Gefangene Paulus rief mich zu sich und bat mich, diesen jungen Mann zu dir zu führen, der dir etwas zu sagen hat. Ja, dann nahm der Befehlshaber ihn bei der Hand, war anscheinend nur ein junger Mann, ging mit ihm beiseite und fragte ihn, ja, was hast du denn zu berichten? Und er sprach, ja, die Juden, die sind übereingekommen, dich zu bitten, dass du morgen Paulus in den Hohen Rat hinabführen lässt, als ob sie eine Sache noch genauer untersuchen wollen. Lass dich aber nicht von ihnen bereden, denn mehr als 40 Männer von ihnen stellen ihm nach. Sie haben sich sogar verschworen, weder zu essen noch zu trinken, bis sie ihn umgebracht haben. Und jetzt sind sie bereit und warten auf deine Zusage. Da entließ der Befehlshaber den jungen Mann und gebot ihm, sag niemandem, dass du mir dies angesagt hast. Und er ließ zwei Hauptleute zu sich rufen und sprach, halte 200 Soldaten bereit, dass sie nach Caesarea ziehen, dazu 70 Reiter und 200 Lanzenträger von der dritten Stunde der Nacht. Auch soll man Tiere bereitstellen, damit sie Paulus draufsetzen und ihn sicher zu dem Statthalter Felix bringen. Krass, oder? Ich meine, Paulus ist Beschützter, kann man doch nicht sein, oder? Ich meine, klar, die Situation, da möchte ich nicht sein. Ich möchte nicht gern im Gefängnis sein, nur weil ich Jesus liebe und das doch gern sag oder sagen muss. Aber guck dir das mal an. 40 Leute haben sich verschworen, weder zu essen noch zu trinken. Die meinen es echt ernst. Ne? Komm mit einem, mit aller Hinterlist. Und der Befehlshaber könnte eigentlich sagen, dann gut, können wir ja nicht dafür. Ne? Dann sind wir auch das Problem los, haben wir da Ruhe, weil die hatten ja auch einiges, das hat ja auch den Römern was gekostet, wenn da so ein Aufruhr war, die hatten ja auch Angst, dass ein Aufruhr gegen die Römer wieder entsteht. Ne? Genau eine Angst davor, wie der Aufruhr zwischen Römern und Juden, als Jesus kreuzigt werden sollte, ne, und verurteilt wurde. Aber Gott verändert Herzen und er bewegt es einfach. Ne? Und er sagt einfach so, geh den Weg. Obwohl derjenige es gar nicht weiß, so wie Pharao, dessen Herz verhärtet wurde. Oder wie unsere Aufseher in der Regierung, ne, wo er trotzdem drin ist und trotzdem Entscheidungen einfach lenkt. Um seinen Plan zu verändern. Und jetzt ist Paulus hier alleine. Ne? Und dann kommt Gott, dann ist er nicht mehr allein. Dann kommen Geschwister aus der eigenen Familie, ne, und sind eine Erbauung für ihn. Dann sind die Soldaten, die auf seiner Seite auf einmal stehen, und jetzt kriegt er noch 200 Soldaten. Wisst ihr, wie viel 200 ist? Das ist echt viel. Dann 200 Lanzenreiter. Kennt ihr die? Lanzenträger? Also ich spiele so ein Spiel, boah, das ist Power, echt. Das ist heute wie, hast du wurscht, aber das ist eine gewaltige Streitmacht. Und dann nochmal 70 Reiter, also 470 Soldaten. Und dazu muss Paulus noch nicht mal in der Mitte laufen, sondern darf sogar sich kuschieren lassen, ne? Schön gemütlich. Und alle drumherum, ne? Gott weiß zu beschützen. Und der Plan, der klappt auch. Ich frage mich, was aus diesen 40 Leuten geworden ist, ne? Die sich verschworen haben, nichts zu essen, nichts zu trinken. Also wenn sie wirklich gottesfürchtig waren und zu ihrem Schwur standen, dann sind sie halt verhungert oder verdostet. Aber ich denke mal, wenn man nicht wirklich eine Überzeugung hat, die steht, ne, und nicht wirklich eine Beziehung hat mit Gott, die lebendig ist, ne, sondern halt einfach Gläubiger sich nennt, weil man im Club gern ist, oder da reingeboren, dann macht man halt die Kompromisse, wenn man selber verzichten muss, ne, auch wie dem auch sei, Paulus war jemand, der gesagt hat, egal wie man mich nennt, ich gehöre dir zwar ganz und ich nehme dich so, wie du bist. Das war sein Segen. 470 Soldaten, gut ausgerüstet. So ein, da kommt niemand durch. Vers 25. Und er schrieb noch einen Brief, der folgenden Inhalt hatte. Claudius Lysias schickt dem hochedlen Statthalter Felix einen Gruß. Dieser Mann wurde von den Juden ergriffen und er sollte von ihnen umgebracht werden. Da griff ich mit der Truppe ein und befreite ihn, weil ich erfuhr, dass er ein Römer ist. Da ich aber den Grund ihrer Anklage gegen ihn ermitteln wollte, führte ich ihn in den Hohen Rat hinab. Da fand ich, dass er wegen Streitfragen ihres Gesetzes angeklagt wurde. Da aber keine Anklage gegen ihn vorlag, die Tod oder Gefangenschaft verdiente, da mir aber angezeigt wurde, dass von Seiten der Juden ein Anschlag gegen diesen Mann geplant ist, so habe ich ihn sogleich zu dir geschickt und auch den Klägern befohlen, das vor dir zu sagen, was gegen ihn vorliegt. Tschüss. Vers 31. Die Kriegsleute nun, die nahmen Paulus, wie ihnen befohlen war, und führten ihn während der Nacht nach Antipatris. Am folgenden Tag aber ließen sie die Reiter von ihm ziehen und kehrten wieder in die Kaserne zurück. Jene aber übergaben bei ihrer Ankunft in Caesarea dem Statthalter den Brief und führten ihm auch Paulus vor. Nachdem aber der Statthalter den Brief gelesen hatte und auf die Frage, aus welcher Provinz er sei, erfahren hatte, dass er aus Sizilien stammte, sprach er, ich will dich verhören, wenn deine Ankläger auch eingetroffen sind. Und er befahl ihn, im Prätorium des Herodes zu bewachen. So, Paulus ist auf dem Weg, ne? So, manchmal sieht Gottes Plan nicht so leuchtend aus, wie man es aus diesen Büchern kennt, die hier überall rumliegen. Biografien von tollen Christen, die mit tollen Geschichten, ne? So, das sind Seltenheiten, deswegen gibt es auch nicht so viele Bücher. Ne? So, weißt du, und pass auf, dass wenn du solche Bücher liest, so, und dass du nicht vergisst, so, dass du den gleichen Weg gerade mit Jesus gehst, ne? Und dass Jesus Plan halt für jeden anders ist. Und mit manchen Geschichten, die sind so krass, dass man sie verfassen kann als Buch, aber unsere Geschichten sind nicht weniger wert, ne? Und weniger wert zu erzählen in der Gemeinde. So, wir haben jeden Tag was wir erleben. Gott ist ein lebendiger Gott, der in uns wohnt. So, wir müssen da alle durch. So, und das sehen wir auch mittwochs, wenn wir durchs Alte Testament gehen, ne? So beim Josef gerade, so ein, wenn du schaffst, den Weg in Frieden zu gehen und im Vertrauen auf Gott, dass egal, was gerade, in welcher Situation du bist oder was du vermisst oder brauchst oder meinst zu brauchen und nicht hast, ne? Aber wenn du einfach akzeptieren kannst, wie es ist, und einfach akzeptieren kannst, dass Gott trotzdem auf deiner Seite ist und trotzdem machtvoll redet, wenn es nötig ist, so, dann weißt du, bist du ein gesegneter Mensch. So. Also verlier nicht deine Geschichte, so, und ja. Und jammer nicht über dein Leben, so, sondern sieh einfach, dass in jeder Situation, egal ob gut oder schlecht, so, ne, selbst wenn du einen Mann hast, der vielleicht nicht toll ist, ich hoffe, es ist nicht so, so, oder eine andere Situation, so ein Eltern, die dir auf den Zeiger gehen oder sonst was, so ein, oder Jesus nicht kennen, ne, so ein, aber wenn du akzeptierst, so, dass von Gott alles so geplant ist und dass im Endeffekt auch Segen rauskommt, so ein, weißt du, wenn du dich nur ergibst, dann bist du wirklich ein reicher Mensch. So, also, lasst uns frohlocken und fröhlich sein. So, mit dem, was wir haben an Jesus. So, und ich danke dir, Herr, so, weil du bist wirklich mehr als genug. So, und ich danke für dieses neue Leben und ich danke dafür, dass unsere Wege stehen, so dass du auf all unseren Schritten bist, ob wir es sehen oder nicht, ob wir fühlen oder nicht. So, du bist da. So, und du lehrst uns jeden Tag, selbst wenn wir manchmal die Meinung kam, vielleicht dich überhaupt nicht mehr zu hören. So. Aber du redest trotzdem. So. Und ich bitte dich, dass du uns im Glauben da immer wieder stärkst, dass du uns schon ein neues Leben gegeben hast und dass du uns nie allein lässt, dass du uns genau kennst und dass du eine Beziehung willst mit uns. Und wir wollen dir vertrauen und wir wollen Kraft schöpfen in dem Reichtum, den wir schon haben. Und ja, manchmal ist es so schwer, so einfach zufrieden zu sein. Manchmal bin ich so geblendet von all den Dingen, die so den ganzen Tag auf mich reinprasseln, dass ich meine, ich habe zu wenig, aber ich habe echt viel. Und ich danke dir für meine Familie und ich danke dir für die Gemeinschaft hier und ich danke dir für, ja, für jeden Tag, den wir haben mit dir. So, du bist ein wunderbarer Gott. So, und, ja, den größten Schatz, den wir hier haben können. So, ich liebe dich auch, Herr.
Amen. Lass uns noch ein Lied singen, dann.